Willkommen zur Wirtschaftswelle, dein Business-Podcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute wirklich sehr auf unseren heutigen Podcast zum Thema Unternehmensnachfolge in der Familie, mit der Familie. Bei mir sitzt Dennis von Pützfolien und ihr seid seit circa 2 Jahren im Nachfolgeprozess. Du stehst auf der Seite der nächsten Generation, bist wahrscheinlich ungefähr so alt wie ich, sodass dein Blickwinkel für mich sehr wertvoll ist und vor allem auch für potenzielle neue junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Für mich persönlich, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist, weil ich bin seit 1. Januar auch Mitunternehmer hier bei DDP. Von daher glaube ich, dass das ein sehr spannender Austausch mit uns beiden wird. Aber am besten, du stellst dich und euch erstmal vor.
Ja, lieber Marco, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Dennis Pütz, bin Teil der 3. Generation unseres Familienunternehmens Pützfolien, was ja über 65 Jahre Geschichte hat. Wow. Was machen wir? Wir sind Spezialist in der Folienkonfektionierung. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Wir schneiden Folien von führenden Herstellern weltweit. Wir kaufen die ein in Form von Rollen und konfektionieren die dann wieder auf Rollen oder Formatware wie ein Blatt Papier. Und daraus kann man auch nochmal gewisse Standteile formen. Das Ganze für Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, über 21 verschiedene Branchen, die wir dabei bedienen, mit ca. 250 verschiedenen Anwendungen, die sich dahinter verbergen. Kunden weltweit, wie gesagt. Und mal um ein paar Beispiele zu geben, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Wir sind zum Beispiel im Medical-Bereich, große Pharmakonzerne als Kunden, die dann in der Diagnostik Anwendung haben, zum Beispiel Teststreifen jeglicher Art, wo dann Trägerfolie von uns beispielsweise kommt. Bis hin aber auch mal wieder zu der ganz klassischen Verpackungsfolie, das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, aber das hat man vielleicht als Endverbraucher ein bisschen konkreter vorm Auge. Das Ganze machen von unserem Standort in Tornstein hinaus. Ich bin gelernter Wirtschaftswissenschaftler, habe mich im Master noch spezialisiert im Bereich Sustainable Marketing and Leadership und habe dann erstmal den Weg in die Beratung gefunden und danach den Einstieg ins Unternehmen. Und ja, bin Vater einer kleinen Tochter und glücklich verheiratet.
Sehr spannend, da kommen wir gleich noch zu im Laufe des Podcasts. Aber lass uns mal beim Anfang beginnen. Wie bei euch im Unternehmen zur Motivation, wie und wann ist bei euch das Thema Nachfolge sozusagen auf die Agenda gekommen? Gab es ein konkretes Ereignis oder einen Grund? Oder seid ihr da tatsächlich auch proaktiv gestartet?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin ja vor circa 4,5 Jahren bin ich ins Unternehmen eingestiegen. Und das Ganze war, mehr oder weniger geplant. Wir hatten ein nicht so schönes Ereignis in der 2. Generation. Es waren ursprünglich mal 3 Familienmitglieder, die im Streit auseinander sind. Und wir haben uns von unserer Tante getrennt, von meiner Tante getrennt. Und mit ihrem Ausstieg bin ich quasi eingestiegen, weil dann gewisse Themen offen waren und da hatten wir uns überlegt gehabt, okay, wollen wir das intern besetzen oder wollen wir dafür extern jemanden einstellen? Mein Wunsch wäre es eigentlich gewesen, noch ein bisschen länger draußen Praxiserfahrung zu sammeln. Aber so kam das eine zum anderen. Und mit dieser Entscheidung war für mich eine Sache klar, ich möchte einen strukturierten Nachfolgeprozess haben. Und das ist etwas, da sind wir ein Stück weit gebrandmarkt natürlich, durch diese Erfahrung, die wir da machen mussten. Und da waren wir uns irgendwo alle einig, okay, diesen Prozess, den werden wir nicht alleine stemmen. Mhm. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht nach jemandem, der uns da gut begleitet. Du hast es eben schon gesagt, circa 2, vielleicht sind es 1,5, ich muss das mal genau nachschauen, Jahre sind wir da jetzt wirklich intensivst dran. Und wollen eben aus diesen Fehlern, die in der Vergangenheit leider dann doch passiert sind, wollen wir lernen. Das ist der Ansatz. Und da ziehen alle mit und da sind wir glücklich drüber.
Das heißt auch im Prinzip aus der Vergangenheit gelernt und deswegen auch der Schritt zur externen Beratung in dem Bereich. Was waren eure Hauptziele mit der externen Beratung?
Naja, Familiennachfolge ist ein hochemotionaler Prozess.
Das stimmt.
Das schätze ich immer wieder im offenen Austausch mit Gleichgesinnten. Und das ist einfach so, jeder macht diese Erfahrung, mit der Familie zu arbeiten, ist einfach auch was anderes. Mhm. Und wenn es dann auch gerade zu Konflikten kommt, möchte man eben da vielleicht ein Stück weit eine externe Perspektive mal reinholen. Wie ein kleiner Mediator, kann man das aussehen. Und vor allen Dingen, also das ist die eine Komponente, um immer uns wieder auf die Sachebene runterzuholen, weg von den Emotionen. Und zum anderen aber auch, einfach diesen strukturierten, verbindlichen Prozess zu haben. Wirklich von A bis Z an alles gedacht zu haben, jemand mit einer Expertise im Bereich Unternehmensnachfolge, explizit im Familienbereich, hilft einfach extrem, dieses Thema voranzutreiben.
Absolut, ja, absolut. Jetzt haben wir gerade über sozusagen die Motivation unternehmerisch gesprochen. Jetzt würde ich gerne von dir noch wissen, persönliche Motivation. Was ist denn deine eigene Motivation bei dem Thema Unternehmer sein? Meiner Meinung nach bestehen aktuell sehr große Chancen für unsere junge Generation. Es gibt eine sehr aktuelle KfW-Studie aus Januar 2021. Da sagen 70% der Unternehmer, sie haben die größte Herausforderung besteht darin, einen Nachfolger zu finden. Ja. Was meinst du dazu?
Ja, ich finde es schon sehr erschreckend, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Weil nun mal unser Mittelstand, so wie wir ihn hier in Deutschland haben, der auch sehr familiengeprägt ist, einfach ein Stück weit das Rückgrat unserer Gesellschaft auch ist und unserer Wirtschaft. Und wenn man sich das anschaut, dann wird einem schon mal so teilweise Angst und Bange, was passiert denn eigentlich mit diesen Unternehmen? Und für mich persönlich, da gab es eigentlich nie, und das Gott sei Dank, weder auf Seiten meiner Tante noch von meinem Vater, gab es irgendeinen Druck, ins Unternehmen einsteigen zu müssen. Das wäre auch meiner Meinung nach völlig kontraproduktiv. Da muss eine intrinsische Motivation muss da sein, damit man da auch wirklich Bock drauf hat. Sonst wird die Nachfolge scheitern, da bin ich der festen Überzeugung. Ich habe früher in Schulzeiten habe ich angefangen zu jobben, damals für 5 Euro die Stunde bei uns in der Produktion, um einfach da schon mal Erfahrung zu sammeln. Ich bin neben der Firma groß geworden, wir haben nebendran gewohnt oder wohne ich jetzt immer noch, so dass man natürlich alles Mögliche dann auch mitbekommt von klein auf. Mir war es aber wichtig, dann am Ende des Tages auch externe Erfahrung zu sammeln. Und das haben wir eben schon mal kurz angeteasert. Und wo für mich irgendwann klar wurde, dass ich diesen Schritt auf jeden Fall machen möchte, ist, ich habe immer wieder während des Studiums reflektiert, okay, alles, was ich gelernt habe, wie sieht das bei uns aus? Und immer versucht, immer zu gucken, wie machen wir das? Wie kann man vielleicht gewisse Dinge besser machen? Was ist unser Status? Und so habe ich so gemerkt, boah, ich brenne irgendwie dafür. Ja. Und habe da echt Bock, was zu bewegen und irgendwann diese Nachfolge anzutreten. Und das ist etwas, was mich total motiviert. Und natürlich das Thema Unternehmer sein, das ist etwas, das ist mehr als nur ein Job. Es ist etwas, man kann etwas gestalten, man kann Richtung geben, man kann eine Kultur prägen. Und das mit einer Verantwortung, die natürlich damit einhergeht, die ich aber gerne annehme.
Aber viel besser hätte ich das auch nicht sagen können. Also auch tatsächlich das Thema Gestalten, Mitmachen, das ist genau das, was für mich auch das Entscheidende war. Du hast das Thema Erwartungshaltung angesprochen, also die war bei euch eigentlich nicht vorhanden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben noch andere Podcasts zum Thema Nachfolge, da werden wir aber auch noch Beispiele kennenlernen, wo eben das ein Problem war. Also wer da Lust drauf hat, sich die Folge anzuhören, bleibt dabei, hört auch in die Folge rein. Was ich noch gerne von dir wissen will in dem Zusammenhang, du hast dazu kürzlich einen tollen LinkedIn-Post gemacht, du hättest gegebenenfalls auch Profi-Hockeyspieler werden können, hast dich aber bewusst für den Familienbetrieb entschieden. Das, glaube ich, ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung gewesen. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz abholen.
Ja, Feldhockey ist, seit ich 4 bin, meine Leidenschaft. Und habe das dann, ich sag mal, mehr oder weniger professionell betrieben, bis hin zu Jugendnationalmannschaften, war dann in Frankfurt lange Zeit, dort Bundesliga gespielt. Und wenn man dann halt mal dieses Niveau erreicht hat, dann ist, ich sag mal, Olympia schon irgendwo in greifbarer Nähe. Und das war immer eigentlich irgendwo mein Traum. Das war so ein Scheideweg, den ich irgendwann einschlagen musste, zumindest was mich persönlich angeht, es gibt viele, die kriegen das dann beides auch hin. Chapeau dafür. Und wo ich einfach gemerkt habe, während des Studiums, jetzt muss der Fokus her. Beides zusammen, das hätte dann extrem zumindest zeitlich das Ganze gestreckt. Und wo ich einfach für mich dann gemerkt habe, das ist vielleicht nicht der Weg, den ich später nur noch einschlagen möchte, wenn ich das Thema Nachfolge eben anvisiere. Mit einem anderen Job, wer weiß, das wäre vielleicht dann auch möglich gewesen, aber hier da tickt dann halt auch irgendwann einfach die Zeit. Ja. Und das war eine ganz schwierige Entscheidung für mich, dann eher zu sagen, ich schraube hockeytechnisch ein bisschen runter und fokussiere mich voll und ganz auf meine Ausbildung und auf diesen Weg. Und bereue es nicht, Das ist auf keinen Fall. Ich freue mich da, wo ich jetzt stehe. Aber Entscheidungen muss man halt treffen.
Und, wichtige Eigenschaft für Unternehmer, würde ich sagen.
Das ist genau der Punkt.
Vielleicht noch eine Frage zum Thema persönliche Motivation oder Persönlichkeit. Du hast auch Nachwuchs, genau wie ich. Und ich weiß genau, wie das Spannungsfeld mit Workload, Verantwortung, Unternehmen auf der einen Seite und Familie auf der anderen Seite ist. Vielleicht kurz in zwei Sätzen. Wie macht ihr das? Hast du eine Empfehlung?
Ja, das war auch eine Erfahrung. Ja. Die musste ich erstmal machen. Wir haben uns natürlich, meine Frau und ich, im Vorfeld auch abgesprochen. Wie machen wir das? Wie kriegen wir das gestemmt? Natürlich mit einem Unternehmen, Familienunternehmen dahinter, ist einfach auf meiner Seite der Fokus ganz klar gegeben. Gott sei Dank, muss ich sagen, hat meine Frau da sehr, sehr viel Verständnis und unterstützt mich extrem, was das angeht. Andernfalls wüsste ich nicht so wirklich, wie ich es machen soll. Ne? So Themen wie Elternzeit beispielsweise, das kommt bei uns halt einfach nicht in Frage. Kriege ich nicht hin. Und meine Frau ist aktuell in Elternzeit. Das heißt, sie ist auch verantwortlich für die Betreuung aktuell unserer Tochter. Hält mir natürlich extrem den Rücken frei, wenn sie jetzt bald, und zwar im April, in die Kita geht und meine Frau dann auch wieder bald anfängt zu arbeiten, dann sieht die Situation natürlich wieder ein Stück weit anders aus. Da müssen wir uns neu aufstellen. Wir machen beispielsweise immer sonntagsabends mal so einen Wochenplan und gucken, wie kriegen wir da die Woche gebuppt mit Terminen, die ich dann vielleicht abends nochmal habe. Wann stehe ich abends zur Verfügung, kann die Kleine übernehmen. Morgens schleiche ich mich immer aus dem Haus, sodass möglichst keiner wach wird. Das sind so Geschichten, wie wir uns dann immer wieder mal eben abstimmen müssen, um das Ganze gewuppt zu bekommen. Okay. Aber es ist herausfordernder, als ich gedacht habe. Hätte ich vorher nicht so erwartet. Ich genieße es aber trotzdem in vollen Zügen.
Kann ich aber absolut bestätigen. Also Stichwort Kita, da habe ich eine Anekdote bei mir. Immer wenn die App klingelt, schrecke ich auf, weil meine Frau ist Ärztin und die kann nicht vom Patienten wegrennen und wir haben keine Großeltern hier. Das heißt für uns sehr, sehr Herausforderung, wenn die Kita mal spontane Schließzeit hat. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, offen damit umzugehen. Ich habe dann eine Mail, schreibe an meine Mitarbeiter, ich kann heute nicht alle Termine absagen. Die wissen das dann und die Offenheit am Ende des Tages ist sehr, sehr förderlich für diese Situation. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, Prozesszeitplan. Wie habt ihr euren Nachfolgeprozess strukturiert? Also gab es einen konkreten Fahrplan, Meilenstein und so weiter?
Ja, wir haben ungefähr alle 2 bis 3 Monate haben wir einen Workshop. Der Workshop, der geht meistens ganztags, vielleicht auch mal einen halben Tag, je nach Themenschwerpunkt. Dort haben wir immer vorher eine Agenda, die wir besprechen wollen. Sei es geht um Gesellschafterthemen, steuerlich-rechtliche bis hin zu den operativen Themen, all das, was halt so eine Unternehmensnachfolge im Familienbereich eben auch betrifft. Alle Ergebnisse, die wir erarbeiten, münden in einer Familienverfassung, die wir vorher nicht hatten. Und das ist Work in Progress. Also wir haben jetzt gerade nächste Woche wieder den nächsten Workshop ganztags. Da geht es vor allen Dingen um das Thema Gesellschafterversorgung auch. Da werden unsere Steuerberater, Notare dann auch mit zusätzlich an Bord sein, wo wir dann eben diese Themen gemeinsam besprechen. Meilensteine sind auch definiert, also sei es, wenn Nachfolger feststehen, wann treten die ins Unternehmen ein, wann sind die nächsten Schritte bis hin zu Prokura, bis hin Eintritt in Geschäftsführung. Das ist alles jetzt vordefiniert. Und aber auch umgekehrt, der Austritt der abgebenden Generation ist auch mit einer Deadline versehen. Was nicht selbstverständlich ist,
Nein.
was ich so aus anderen Gesprächen mitgenommen habe. Aber so ist es für alle ein transparenter Prozess, an dem wir uns dann auch entlanghangeln können.
Ja, ich glaube, du hast wichtige, sehr wichtige Stichworte genannt. Kommen wir wahrscheinlich nachher auch zu deinen praktischen Tipps dabei. Ich habe jetzt mitgenommen, zum Beispiel Familienverfassung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und bei euch hört sich das wirklich sehr, sehr strukturiert an. Also das ist super, ja.
Ja, ergänzend dazu, Familienverfassung ist für uns natürlich so ein gewisses Rahmenwerk, was wir erarbeiten, was aber natürlich nicht rechtlich bindend ist, muss man auch ganz klar dazu sagen. Und wir haben natürlich einen bestehenden Gesellschaftervertrag, der aber dann grundlegend auf Basis der Familienverfassung dann nochmal neu überarbeitet wird. Ja. Also alle diese Themen, die rechtlich da irgendwie mit reinspielen, die werden dann eben nochmal überführt in einen neuen Gesellschaftervertrag.
Ja, super. Zum nächsten Thema Optionen, Entscheidungen. Das ist, glaube ich, auch für viele ein relativ wichtig oder ein spannendes Thema. Gab es bei euch in der Familie jemals die Option, dass dann auch eben man sagt, okay, es wird jetzt an ein internes Management übergeben oder Kupka auch einen externen Käufer?
Also internes Management kam bei uns ehrlicherweise nie wirklich hoch, das Thema. Was natürlich mal im Kopf war, ist das Thema Verkauf, sofern es keinen Nachfolger gegeben hätte. Ich meine, da denken ganz viele, wir haben eben über die Statistik gesprochen, wie viele Leute Nachfolger suchen. Und da liegt natürlich der Unternehmensverkauf dann auch irgendwo nahe. Das wäre vielleicht dann so weit gekommen, wenn eben keiner von uns Interesse gehabt hätte in der dritten Generation. Ist nicht der Fall, von daher ist das vom Tisch. Und da sind wir froh drum, weil das natürlich auch eine Perspektive den Mitarbeitern gegeben hat.
Ja, absolut. Ein anderes wichtiges Thema, denke ich, ist das Thema Bewertung und Finanzierung in eurer Entscheidung. Gab es da irgendwelche Besonderheiten, Überraschungen, wo du sagen würdest, Unternehmensbewertung, ja, oder auch Finanzierungsfragen, das ist ja eher so auch das Thema, was uns auszeichnet, wo ich eher als Wirtschaftsprüfer auch gegebenenfalls einen Schwerpunkt drin habe. Wie sieht es da bei euch aus? Und vielleicht kannst du oder willst du da auch was zu sagen zum Thema klassische Kennzahlenbewertungen, wie man das so kennt, oder auch sogar Gutachten. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, das ist eigentlich hochgekommen durch den Trennungsprozess, den ich anfangs erwähnt hatte. Da ist eine Unternehmensbewertung vorgenommen worden, gab es vorher in der Form auch nicht wirklich, weil nicht unbedingt notwendig. Mhm. Die Zahlen konnten wir natürlich ein Stück weit zugrunde legen, um jetzt auch zu schauen, wir sind natürlich jetzt auch an Themen dran, wie kann es aussehen bei Austritt der aktuellen Generation, wie kann eine mögliche Versorgung aussehen. Wir machen es nicht so, dass wir hingehen und kaufen was ab, sondern wir werden gucken, wie wir das einfach mit einem guten, ordentlichen Konstrukt so gut übergeben können, dass letztendlich die abgebende Generation was davon hat, wir aber natürlich trotzdem noch genug Puffer haben für Investitionen für die Zukunft.
Okay, ja, spannendes Modell. Vielleicht nochmal zum externen Berater. Was macht der Berater konkret für euch? Ist es auch Moderation, strategische Planung? Du hast vorhin auch andere Berater angesprochen, rechtliche, finanzielle Begleitung. Das ist sozusagen das Beraterkorsett, was ihr aktuell habt?
Ja, das ist so, dass die Beraterin in dem konkreten Fall hat eine unfassbare Expertise im Bereich Unternehmensnachfolge, speziell bei Familienunternehmen, begleitet die schon seit Jahrzehnten und hat auch, wir kennen sie schon etwas länger, hat den Vorteil, dass wir da einfach eine extrem gute Vertrauensbasis haben. Mhm. Und sie begleitet uns in jedem Workshop. Sie schreibt die Familienverfassung für uns. Also all das, was wir an Ergebnissen erarbeitet haben, kommen dort eben von ihrer Seite auch mit rein. Sie hat eine Art Moderation in den Workshops, eine Mediation, was ich anfangs, wenn es mal zu einem Konflikt kommt, so Reibereien hört sich hart an, aber letztendlich, es gibt Punkte, die muss man diskutieren und dann wird es auch mal emotionaler. Und da hat sie halt so ein Stück weit neutrale Rolle, die sie einnehmen kann und kann dann immer wieder gucken, dass wir auch wirklich zu Ergebnissen dann auch kommen. Ja, und dann natürlich, wie du angesprochen hast, die steuerrechtliche Komponente. Gerade jetzt im nächsten Workshop habe ich eben gesagt, da werden eben die auch dazukommen, weil das natürlich ganz wichtige Aspekte sind in dem Nachfolgeprozess auch.
Ja, absolut. Also das Thema Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer ist auch aktuell sehr viral. Da gibt es von uns auch einen Podcast zu. Wer da reinhören möchte, gerne. Aber das Thema ist sicherlich ein großes Thema. Das heißt, bei euch war entscheidend eigentlich das Thema Vertrauen und auch Kompetenz bei der Auswahl im Prinzip der Beraterin, wie du gerade erwähnt hast.
Ja, absolut, ganz wichtiger Punkt.
Ansonsten, du hast vorhin auch ein Schlagwort gebracht, da würde ich gerne noch mal ein bisschen reingehen. Welche emotionalen, persönlichen Herausforderungen habt ihr denn gehabt? Also du hast das wirklich gut beschrieben. Also es geht von natürlich Loslassen der älteren Generation, haben wir auch Erfahrungen. Und in den anderen Podcasts wird das auch ein Thema sein, bis natürlich der Rolle gerecht werden von der anderen Seite. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz drauf eingehen.
Ja. Ich sag mal so, man kennt das ja auf Mitarbeiterseite, mit jeder neuen Stelle, die man besetzt, kommen auch neue Impulse rein. Und das ist letztendlich nichts anderes in der Unternehmensnachfolge. Wenn ein Nachfolger reinkommt, dann kommen automatisch auch neue Impulse, kommt Bewegung ins Spiel. Da werden Dinge vielleicht dann anders gemacht, wie man es vielleicht über Jahrzehnte vorher auch gemacht hat.
Das war schon immer so.
Das war schon immer so. Den Spruch, den kann man als Nachfolger nicht mehr hören. Und da gibt es natürlich gewisse Punkte, die man auch aufbrechen möchte, wo es dann genau an solchen Elementen auch mal zu Konflikten kommen kann. Das ist ganz klar. Wichtig ist auf unserer Seite der nachfolgenden Generation, und das ist, kriegen wir immer wieder auch gepredigt, und das verstehe ich auch total, den Punkt, immer erstmal den Status quo verstehen zu wollen, zu gucken, was war über die Jahrzehnte auch erfolgreich, und dann kann man ansetzen, wo kann man etwas verbessern, wo kann man etwas anders machen. Nicht gleich in die Tür fallen mit Neuerungen und Verbesserungen, da macht man sich im ganzen Unternehmen nicht beliebt. Und das ist letztendlich das, wo es am ehesten dann zu Reibereien kommt. Ja. Eben auch das Thema der alten Wunden, was ich angesprochen hatte. Ja. Da mal ein Stück weit loszulassen aus den schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat. Das vielleicht einfach mal ad acta lassen und gucken, zukunftsgerichtet, wie können wir es besser machen.
Sehr schön. Jetzt vielleicht, oder jetzt kommen wir schon zum langsam gegen das Ende. Stolpersteine Learnings. Was würdest du sagen, waren bei euch die größten Stolpersteine bisher und wie seid ihr damit umgegangen?
Die größten Stolpersteine, ja, wie kommen wir, Konfliktmanagement und wie kommen wir da raus? Es ist so, dass es in der Vergangenheit so war, dass wir auf auf Geschäftsführerebene eine Gleichberechtigung hatten. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, wäre es zu einer Pattsituation gekommen. Und das war, ich sag mal, der größte Konflikt in Anführungsstrichen oder die größte Herausforderung, sagen wir es eher mal, wie lösen wir das in Zukunft? Weil uns war klar, da können wir nicht dran festhalten. Es braucht, im Worst Case braucht es eine Entscheidung und die muss herbeigeführt werden. Und da haben wir gute Lösungen gefunden, haben das jetzt lange in den Prozess erarbeitet und so, dass das Thema jetzt Gott sei Dank dann auch vom Tisch ist.
Okay. Wenn du zurückblickst, was würdet ihr früher oder was würdet ihr anders machen?
Also habe ich drüber nachgedacht, was kann man verbessern? Da gibt es bestimmt vieles, was man verbessern kann. Ich glaube, dass wir uns relativ frühzeitig auf den Weg gemacht haben. Das aktiv anzugehen ist, glaube ich, gut.
Absolut.
In den einzelnen Workshops gibt es mit Sicherheit kleine Punkte, die man immer wieder besser machen kann. Aber was ganz Konkretes, würde ich jetzt sagen, fällt uns da jetzt nicht ein, außer natürlich Brandmarkt und so weiter, wiederhole ich mich, aus der Vergangenheit zu lernen eben entsprechend. Genau.
Was hat im Prozess überraschend gut funktioniert?
Die Offenheit. Die Offenheit untereinander. Das ist ein Punkt, Raum zu geben, sich komplett zu öffnen, um mal wirklich alle Meinungen auch wirklich anzuhören. Und da hilft extrem die externe Begleitung, weil es da auch Einzelgespräche mit ihr auch vorher gab, sodass dann wirklich jeder auch den Raum hatte, alle Themen auch entsprechend zu platzieren. Und das hat extrem gut funktioniert. Das hätte man vielleicht vorher nicht unbedingt gedacht.
Vielleicht noch ein Thema dazu. Wie habt ihr das intern kommuniziert? Also ich denke, eine Nachfolge ist auch immer wieder Unruhe, Ungewissheit, Umbruch. Wie seid ihr damit umgegangen?
Es war eher so ein bisschen das Gegenteil, würde ich sagen. Weil natürlich mit den Konflikten, wie sie in der zweiten Generation war, das hat sich leider auch über Jahre hingezogen. So ein Trennungsprozess ist natürlich nicht schön. Und das hat natürlich auch, haben die Mitarbeiter natürlich auch mitbekommen. Und da hat ich sage mal, Gott sei Dank, das Unternehmen als solches noch nicht großartig drunter gelitten, aber jeder war froh, dass da irgendwann mal ein Cut gemacht wurde. Und ich sag mal, mit dem Einstieg von mir, weil ich der erste Nachfolger war, war natürlich auch so ein Stück weit eine positive Stimmung, es geht weiter. Also ein Signal, das Unternehmen geht in die nächste Generation, wir glauben dran, wir haben jetzt gerade kürzlich unsere Strategie 2035 verabschiedet, sodass jetzt auch wirklich ein Planungshorizont da ist, und das hat eher einen positiven Drive durchs Unternehmen gegeben. Und wir nehmen die Mitarbeiter da auch transparent mit. Wir haben jedes Quartal haben wir ein sogenanntes Townhall-Meeting, wo wir alle zusammenziehen und dann durch alle möglichen Themen mal Ausblick geben. Unter anderem auch zum Thema Nachfolge. Wenn wir da gewisse Meilensteine haben, die wir kommunizieren können, und dann tun wir das auch.
Sehr schön. Also zusammenfassend, das Thema Sicherheit für die Mitarbeiter ist ein großer Punkt. Ich denke auch Chance, neue Chance im Prinzip ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Hast du für unsere Zuhörer noch drei konkrete Empfehlungen, die jetzt beispielsweise mit dem Thema Nachfolge starten? Was würdest du empfehlen? Drei Themen.
Also ganz klar frühzeitig anfangen. Okay. Da kann man nicht früh genug anfangen. Strukturiert den Prozess durchlaufen, am besten mit einer externen Beratung. Ich kann es nur empfehlen. Mhm. Und alle Beteiligten an einen Tisch setzen. Also auch die, die nicht operativ tätig sein werden, die vielleicht potenzielle Gesellschafter sind, alle mit an den Tisch bringen und gemeinsam diskutieren. Das wären so die drei Punkte, die ich sagen würde, könnte ich mitgeben als Tipp.
Für die junge Generation würdest du uns oder unserer Generation oder der noch jüngeren Generation raten, Unternehmer zu werden? Und wenn ja, warum? Und was wären die Tipps an die junge Generation?
Ich kann die sofort mit Ja beantworten, die Frage. Aber nicht, weil es irgendwie glamourös ist oder so, ja, sondern einfach, weil es sinnstiftend ist. Und Unternehmer zu sein bedeutet, gestalten zu dürfen. Aber auch eben, das habe ich eingangs schon mal gesagt, eben Verantwortung zu übernehmen. Und Arbeitsplätze zu sichern, eine Kultur zu prägen, Dinge zu verändern, statt sie nur zu kommentieren. Und das ist kein Lifestyle, das ist ein absolutes Commitment, was man eben eingeht. Und drei wichtige Tipps in dem Zuge vielleicht einfach auch. Lerne Demut vor Verantwortung. Das ist etwas. Baue dir ein starkes Umfeld auf. Ich meine, du bist Nachfolger. Networking finde ich einen ganz wichtigen Aspekt in dem Zuge. Sich immer wieder da mit Gleichgesinnten auch zu unterhalten. Weil aus jedem Gespräch kann man etwas für sich selbst mitnehmen. Und das habe ich, ich bin in verschiedenen Netzwerken da aktiv zum Thema Unternehmensnachfolge und da nehme ich jedes Mal wieder irgendwas mit. Das ist super spannend, weil irgendwo haben wir alle die gleichen Herausforderungen. Man löst es vielleicht ein Stück weit unterschiedlich, aber die Herausforderungen sind eben da. Genau.
Und man kann in Zweifel auch mal zum Telefonhörer greifen und fragen, was ist denn deine Idee oder dein Tipp dabei? Du hast es ja schon mal gemacht. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Das war eine sehr, sehr tolle Folge. Ausblick. Wie sieht euer Fahrplan für die nächsten 12 bis 24 Monate aus bei euch?
Ja, wir haben es noch nicht ganz transparent kommuniziert bei uns intern, okay, aber es wird schon so sein, dass wir da ein Ausscheiden der aktuellen Geschäftsführung haben, zumindest dem einen Teil und auch ein Eintritt von mir dann in die Geschäftsleitung. So dass wir jetzt natürlich intensivst gerade dran arbeiten, wie sieht der Übergang da aus? Das werden diese Themen sein. Wir gehen das Thema eben Übertragung von Gesellschafteranteilen intensivst jetzt an. Du hast es eben angesprochen, das Thema der Erbschaftssteuer, wo viel Bewegung drin ist. Ja. Also muss man da sich rechtzeitig auf den Weg machen. Das sind so die nächsten, okay, Meilensteine, die wir ins Auge fassen.
Wie sieht Pützl in der vierten Generation aus?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, weil die ist natürlich erst 16 Monate alt. Aber auch so weit denken wir. Ja, wir haben uns als Ziel gesetzt, alle 20 bis 30 Jahre das Thema der Nachfolge aktiv anzugehen, wieder aktiv zu reflektieren. Das ist unter anderem festgehalten in unserer Familienverfassung. Wir haben ja auch eine Deadline der aktuellen Geschäftsführung immer auch altersbedingt drinstehen. Mhm. So dass wir gezwungen sind, bis spätestens dahin die Nachfolge geregelt zu haben. Und es wird so sein, erstmalig, dass wir Gesellschafter haben, die nicht operativ tätig sind. Mhm. Das wird jetzt schon in unserer Generation anfangen. Das wird aber dann noch in der nächsten Generation, in der vierten, noch viel mehr der Fall sein. Und entsprechend mussten wir das alles schon mal vordenken, um zu schauen, wie kann man da möglichst gut mit Stämmen beispielsweise, mit der ganzen Stammpolitik arbeiten, dass wir da eine geregelte Nachfolge gewährleisten können. Und ich werde da meiner Tochter genauso wenig Druck machen, wie meine Eltern es mir getan haben, werde sie aber auch komplett unterstützen, wenn sie diesen Weg einschlagen möchte.
Ich werde das auf jeden Fall beobachten. So, zum Abschluss haben wir immer zwei Fragen, die wir immer stellen. Wenn du einen Tag Bundeskanzler in Deutschland wärst, was würdest du machen?
Also, ein Tag ist natürlich verdammt wenig Zeit.
Ja.
Aber ich würde radikal das Thema Bürokratie angehen. Das ist etwas, was uns tagtäglich echt Probleme bereitet als Unternehmer. Vor allen Dingen da den Mittelstand zu entlasten. Leistung muss sich wieder mehr lohnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen mehr wieder zu den Leistungsgedanken. Ich komme aus dem Leistungssport, ich weiß, was es bedeutet. Mhm. Erfolgreich wird man nicht durch eine 4-Tage-Woche, ganz hart gesagt. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Und wir müssen da schon viel früher anfangen im Bildungsbereich. Meiner Meinung nach ist unser Schulsystem, wie wir das aktuell haben, einfach überhaupt nicht tragfähig für unsere Zukunft. Wir müssen da grundlegend neu umdenken. Wir brauchen Themen wie Wirtschaft, Finanzen und so weiter, steuerliche, rechtliche Themen, die brauchen wir schon in Schulzeiten. Es kann nicht sein, dass da jeder nach der Schule erstmal ins kalte Wasser geschmissen wird, was solche Themen angeht. Und da brauchen wir grundlegende Reformen. Und wir brauchen vor allen Dingen auch eine Führungskultur in der Politik, die mal Verantwortung übernimmt. Und das wäre einer der wichtigsten Punkte, die ich mit reinnehmen würde. Wir als Unternehmer müssen immer gerade stehen für alles, was wir tun. In der Politik ist das leider nicht der Fall.
Die zweite Frage ist, wenn es dich an eines Tages nicht mehr gibt, was sollen die Menschen über dich sagen?
Sehr spannende Frage.
Deswegen steht sie da.
Ich würde die so ein bisschen dreiteilen. Und zwar einmal auf den Aspekt der Familie bezogen. Würde ich wollen, dass man über mich sagt, ich war ein liebevoller Vater und ein verlässlicher Ehemann. Als Unternehmer zu sagen, er hat das Unternehmen nicht nur verwaltet, sondern er hat es weiterentwickelt und in die Zukunft geführt. Und dann habe ich natürlich auch ein Sportlerherz, was in mir schlägt. Und da würde man hoffentlich über mich sagen, er ist vorangegangen und auch wenn es schwierig wurde.
Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deinen Auftritt hier und für deine Erfahrungswerte. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt als Zuhörer Fragen habt, dann meldet euch gerne unter info@ddp-gruppe.de oder ich denke auch, du bist auf LinkedIn sehr, sehr aktiv, dass man sich mit dir vernetzen kann und hier auch sein Netzwerk erweitern kann. Ich danke euch, bis zum nächsten Podcast.
Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.